Noch immer hier, Jungs? Wandte er sich an die Wächter, die über die Linie getreten waren.
Ja, Oberfeldwebel, bestätigte Gefreiter Mumm. Die anderen Freiwilligen wirkten etwas weniger überzeugt.
Droht uns der Tod? Fragte Wiggle.
Wer sagt, dass es zu einem Kampf kommt? Erwiderte Mumm und sah Coates nach.
Die Tempeltür war verriegelt. Mumm zerrte an der Klinke und hämmerte mit dem Schwert gegen das Holz, ohne irgendeine Wirkung zu erzielen. Es blieb nicht einmal ein Kratzer zurück. Aber die Tür des Gebrauchtwarenladens nebenan war offen. Mumm trat ein und sofort umgab ihn staubige Dunkelheit. Der Laden war eine Höhle aus Stoff. Alte Anzüge hingen von der Decke herab. Uralte Regale bogen sich unter Stapeln aus Hemden, Westen und Socken. Er schob einen Kleiderbügel beiseite, an dem ein schmieriger, schäbiger Anzug hing. Mumm stapfte durch einen weiteren Gang. Das Glitzern von Glas weckte seine Aufmerksamkeit. Er schob sich seitlich durch eine schmalere Passage und erreichte schließlich einen Tresen. Darauf waren weitere hoffnungslose Waren gestapelt, aber dahinter bemerkte er den Perlenschnurvorhang einer Tür. Er kletterte halb über die Stapel hinweg und betrat ein kleines Zimmer. Die Hintertür war verschlossen, gab aber unter Mumms Gewicht nach. Er taumelte auf den Hof, sah zur Mauer, die ihn vom Garten des Tempels trennte, sprang hoch, suchte mit den Füßen am Mauerwerk nach Halt, zog sich hinauf und spürte, wie einige Backsteine unter ihm nachgaben. Er landete auf dem Rücken und sah zu einer hageren Gestalt auf, die einen Umhang trug und auf einer steinernen Sitzbank saß.
»Eine Tasse Tee, Kommandeur?« fragte Kehrer munter.
»Ich will keinen verdammten Tee«, rief Mumm und kam wieder auf die Beine.
»Eine Tasse Tee würde dich beruhigen«, sagte Kehrer.
»Und sag nicht, dass ich mich beruhigen soll. Wann bringst du mich endlich nach Hause?«
Ein Mann trat aus dem Tempel. Er war größer und schwerer als Kehrer, hatte weißes Haar und wirkte wie ein gutmütiger Bankdirektor. Er bot eine Tasse an. Mumm zögerte kurz, nahm die Tasse dann entgegen und schüttete ihren Inhalt auf den Boden. Er ließ sich auf die Sitzbank sinken. Der Zorn, der ihn bisher angetrieben hatte, ließ ein wenig nach, brodelte aber weiter. Er holte eine halb gerauchte Zigarre hervor und steckte sie in den Mund.
»Das ist Kuh«, sagte Kehrer und nickte dem anderen Mönch zu. »Er wird dich zurückbringen, wenn es Zeit wird, aber noch ist es nicht so weit.«
Mumm seufzte. Der Zorn löste sich jetzt auf und hinterließ ein hoffnungsloses, bleiernes Gefühl.
»Ich habe Dinge verändert«, sagte er und begann sich zu verteidigen. »Warum auch nicht? Karzer nimmt überhaupt keine Rücksicht. Ich weiß nicht, wie die Sache ausgeht. Verändert man nicht schon die Geschichte, wenn man auf eine Ameise tritt?«
»Für die Ameise bestimmt«, sagte Kuh. Kehrer winkte.
»Ich habe es dir erklärt, Herr Mumm. Die Geschichte findet einen Weg. Sie ist wie ein Schiffswrack. Du schwimmst zum Ufer und die Wellen brechen, was auch geschieht. Steht nicht geschrieben, dem großen Meer ist es gleich, wohin die kleinen Fische schwimmen? Menschen sterben, wenn ihre Zeit gekommen ist.«
»Kiel nicht. Carter hat den armen Kerl niedergeschlagen.«
»Seine Zeit war in dieser Gegenwart gekommen, Kommandeur«, sagte Kuh. »Aber er wird seine Rolle in der anderen spielen, Herr Mumm, letztendlich. Du wirst das Ufer erreichen. Du musst. Andernfalls gibt es kein Ufer«, vervollständigte Kehrer den Satz.
»Nein«, sagte Mumm, »es muss noch mehr geben. Ich schwimme nicht, ich ertrinke. Wisst ihr, zu Anfang hat es Spaß gemacht, wie ein freier Abend, die Straße wieder unter den Füßen spüren. Aber jetzt? Was ist mit Zibbe? Gehen meine Erinnerungen wirklich auf reale Ereignisse zurück? Ich weiß, dass sie eine junge Frau ist, die bei ihrem Vater wohnt. Existiert eine Welt, in der sie meine Frau ist und mein Kind in sich trägt? Ich meine, existiert sie wirklich? Oder ist das alles nur Fantasie? Könnt ihr mir beweisen, dass es eine solche Welt gibt? Wird geschehen, was geschehen ist, oder bahnt sich ganz etwas anderes an? Was ist real?«